Wir leben heute in einer Erfahrungsgesellschaft. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist. Man will etwas erfahren, etwas Positives erfahren. Wir sind in einer Gesellschaft, die sehr kompliziert geworden ist. In der Politik, wo man sich da manchmal fragt, wie das gehen soll, wie das weitergeht. Wer weiß da einen Ausweg? Und viele vielleicht auch von uns sagen, das ist mir eigentlich alles viel zu kompliziert. Politik, Wirtschaft, diese Dinge, auch die großen Leute, die Politiker und die Experten wissen ja manchmal gar nicht mehr, wie es gehen soll. Und dann sagt man sich, dann ziehe ich mich einfach ein Stück zurück in Erfahrungen. Ich will einfach nur was Positives erfahren. Ich will einfach ein bisschen Spaß haben, es soll mir gut gehen. All der andere Kram, der interessiert mich gar nicht mehr so. Das ist eine Sache, die uns zu uns Menschen auch ein Stück passt. Wir sind Menschen mit Gefühlen. Wir sind Menschen, die etwas greifen wollen, etwas erleben möchten. Ich muss euch gestehen, ich habe gestern ein Konzert angeschaut. Wieso gestehen? Das klingt ja so negativ. Ich habe gestern ein Konzert angeschaut von André Rieu. Ach, ich merke schon. Ach, das ist so schön. André Rieu. Das ist wirklich, ich habe mir das wirklich angeschaut. Der Mann, der weiß wirklich, wie er die Leute kriegt. Ja? Gefühlsbetont, da haben erwachsene Männer, haben da geheult. Ja? Ich habe auch schon geheult, keine Frage. Aber nicht unbedingt, manchmal bin ich auch ein bisschen, ich will nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall war es einfach sehr gefühlsbetont. Die Leute sehen sich danach, etwas zu fühlen, etwas zu erfahren. Und das geht bis hinein, bis in unsere Gemeinden auch heute. Man sagt heute, es gibt Gemeinden, das sind sogenannte Wohlfühlgemeinden. Da geht es dann um gefühlvolle Musik. Da geht es dann darum, dass man einfach so einen Gottesdienst eben erlebt, der einem gut tut, so in dieser Richtung. Und ich finde das sogar richtig. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gut ankommt bei allen. Dass ich sage, ich finde es gut, wenn wir uns wohlfühlen im Gottesdienst. Ich sage mal, Stress haben wir genug in der Woche, ne? Oder was, wo wir irgendwo sind im Beruf oder wo wir sonst irgendwo unterwegs sind. Da will man wenigstens mal im Gottesdienst mal etwas erleben, was gut tut und sich wohlfühlen. Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir uns wirklich auch als Christen wohlfühlen. Das ist nicht verboten, sich wohlzufühlen. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich so zurückschaue auf die vielen Jahre, wo ich jetzt so unterwegs bin, dass es manchmal so ein wenig verpönt war, sich wohlzufühlen, wenn ich das mal so krass formulieren darf, sondern es ging einfach darum, dass alles richtig war. Es musste alles richtig sein vom Wort. Nun, was genau richtig war, das sahen dann die Brüder schon mal unterschiedlich. Aber es musste richtig sein. Und alles andere spielte keine Rolle. Wir sind Menschen, die aber auch Gefühl haben, die auch Wärme brauchen, die Anteilnahme brauchen. Und das darf man auch in einer Gemeinde erleben. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Wenn ich das jetzt mal so scharf formuliere, bevor Einspruch kommt, wartet erst mal ein bisschen ab. Ich bin dafür, dass wir uns wohlfühlen. In einer recht verstandenen Weise bin ich für eine Wohlfühlgemeinde. Wenn wir das betrachten, was wir heute und im Auge behalten, was wir heute miteinander aus dem Text miteinander bedenken wollen. Und jetzt sind wir soweit, Hermann? Johannes, Evangelium, Kapitel 14. Wir haben hinten noch ein paar Bibeln liegen. Wer eine noch nehmen will, kann sie gerne nehmen. Johannes, Evangelium 14, ab Vers 15 bis 26. Auf diesen Text möchte ich heute eingehen, aber nicht auf den ganzen Text. Wir werden das gleich merken. Es werden in diesem Text letztlich dreimal wird dreimal die gleiche Aussage getätigt. Und am Schluss steht, du kannst Jesus erleben, du kannst Jesus erfahren. Also die Frage ist heute Morgen, was sagt die Bibel dazu, wie ich wirklich Jesus erfahren kann? Wir sollen uns wohlfühlen in der Gemeinde, keine Frage. Aber das, was wir heute jetzt miteinander bedenken, gehört dazu. Ich lese einfach mal den Text aus Johannes 14, ab Vers 15. Dort in den Abschiedsreden Jesu, er geht ja bald ans Kreuz, hier Johannesevangelium, er steht bald davor, ans Kreuz zu gehen, spricht er ja noch vieles mit seinen Jüngern durch. Und dazu gehört dieser Text. Er sagt zu seinen Jüngern, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Was für ein Wort, auch in dieser Situation, die wir heute wahrgenommen haben von Geschwister Habrat. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Ischariot, Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir gehen jetzt einfach mal einen Schritt weiter und schauen uns aus diesem Text drei bestimmte Verse an. Dieser Text ist ja so reichhaltig, ich werde nicht über den ganzen Text heute reden, aber diese drei Verse sagen uns etwas darüber aus, wie wir Jesus Christus erleben können, wie wir ihn erfahren können, nach biblischer Art und Weise. Also, da ist einmal erst der Vers 15, dann der Vers 21 und der Vers 23. Wir werden heute Morgen bei diesen Versen stehen bleiben, aber sie sehr intensiv miteinander betrachten. Es sind eigentlich drei Aspekte, bei diesen drei Versen jeweils drei Aspekte, die gleich sind. Wir können einen Schritt weiter gehen. Nochmal. Da sagt Jesus in Vers 15, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Nächste. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Nur umgedreht, wenn man so will. Noch einmal dasselbe formuliert. Und jetzt das Dritte. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Wieder die gleiche Aussage. Also, wer Jesus liebt, der hält sein Wort. Und wer sein Wort hält, der erlebt Jesus, der erfährt Jesus. Das drückt Jesus dann in verschiedener Art und Weise dann aus. Darauf kommen wir dann gleich. Halten wir uns jetzt erstmal fest. Wir bleiben einfach jetzt bei diesen Versen und ich will dazu einfach einige Ausführungen geben. Das erste ist Jesus lieben. Ihr seht, dreimal sagt Jesus, wer mich liebt. Hier oder liebt ihr mich? Es geht also darum, Jesus zu lieben. Bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich einfach, um kein Missverständnis zu erzeugen und dass wir jetzt anfangen, uns jetzt anzustrengen, Jesus zu lieben, darauf hinweisen, dass die Liebe nicht mit uns beginnt. Die Bibel macht sehr deutlich, dass die Liebe, auch anderes, aber auch die Liebe nicht den Ursprung in uns hat, sondern in Gott hat. Das ist wichtig. Sonst krampfen wir uns wieder an, jetzt muss ich Jesus lieben. Ja. Sondern die Liebe beginnt immer bei Gott. Der bekannteste Vers vielleicht in der Bibel lautet ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, fällt mir gerade wieder was ein. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dort wird deutlich, dass Jesus uns liebt. Gott uns liebt. Oder einer der schönsten Verse für mich im Neuen Testament, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 9 bis 10. Da sagt Johannes, darin ist erschienen die Liebe Gottes, dass Gott seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn, gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Merkt ihr, die Bibel ist hier sehr eindeutig. Wir wollen gar nicht hier so tun, als würde die Liebe bei uns beginnen, sondern die Liebe beginnt bei Gott. Er liebt uns. Und wenn wir jetzt aufgefordert werden, Gott zu lieben oder Jesus zu lieben, dann ist das letztlich eine Antwort auf die Liebe, die wir durch Gott, die wir durch Jesus Christus, der für uns am Kreuz starb, empfangen haben. Nichts anderes. Und diese Liebe wird uns auch noch deutlich gemacht im Galaterbrief Kapitel 5 als Frucht des Heiligen Geistes. Also die Liebe ist eine Antwort auf die Liebe Gottes. Meine Liebe ist eine Antwort auf die Liebe Gottes und Gott gibt mir seinen Heiligen Geist oder hat mir seinen Heiligen Geist gegeben, durch den ich dann auch lieben kann. Die Kraft gibt er auch noch dazu. Aber wir werden herausgefordert. Wir merken, die Sache mit der Liebe ist eine auch für Gott sehr wichtige Sache, für Jesus eine wichtige Sache. Denken wir an diese Begebenheit zurück mit Petrus. Nachdem Jesus auferstanden war, fragt Jesus den Petrus dreimal, hast du mich lieb? War ihm wichtig. Oder wenn wir an das Sendschreiben an Ephesus denken in Offenbarung 2, da heißt es dann, ich habe wider dich, sagt Jesus zu der Gemeinde, dass du die erste Liebe verlassen hast. Also ist ein wichtiger Aspekt. Die Sache mit der Liebe ist auch keine neutestamentliche Neuigkeit, wenn man so will. Die Sache mit der Liebe steht schon im Alten Testament. Die Israeliten im Alten Testament hatten das Gebot bekommen, Gott zu lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das hat ja Jesus übernommen. Aber das steht ja schon im Alten Testament. Gott lieben. Und wenn wir über Liebe nachdenken, ist Liebe ja immer ein Moment der Beziehung. Es ist ja nicht nur eine Sache, dass man sagt, ja, prima, dass Gott da ist und dass er für mich da ist, sondern es ist ja immer eine Beziehung. Wenn ich einen Menschen liebe, dann ist da ja nicht nur, man nimmt eben wahr, dass da einer ist, sondern man hat eine Beziehung zu ihm, man redet mit ihm, man lebt mit ihm. Lieben, Gott lieben. Ich behaupte jetzt einen steilen Satz mal wieder, wer Jesus nicht zuerst liebt, der hat einen Götzen. Könnte nachher noch auf mich zukommen und mich in die Wüste schicken, wenn er zu hart war. Also, natürlich lieben wir, also wenn man verheiratet ist, liebt man seine Frau, die Kinder, ist ja klar. Aber zuerst, ist die Frage zuerst. Wer Jesus nicht zuerst liebt, der hat einen Götzen. Da kann man sich natürlich fragen, was ist das? Ist das vielleicht meine Arbeit, mein Wohlstand, mein was weiß ich, mein Ansehen, meine Ehre, irgendwas, was mir wichtiger ist letztlich als eben Jesus. Wer Jesus nicht zuerst liebt, der hat einen Götzen. Also wir merken, die Liebe zu Jesus ist sehr zentral. Wer mich liebt, der empfängt. Ja? Wer meine Gebote hat, der mich liebt. Der ist, der mich liebt. Oder dann eben, wer mich liebt, nochmal in Vers 23. Dann geht die Kette erst weiter. Mit der Liebe beginnt sie. Noch einmal, die Liebe beginnt erst mit Gott, aber dann eben auch, soll ich Jesus lieben? Als Christ soll ich Jesus von ganzem Herzen lieb haben, mit dem Leben, ihn zuerst lieben, mein Leben gestalten. Wir kommen jetzt zu dem zweiten Gedanken, den wir auch hier entnehmen können als Folge dieser Liebe zu Jesus. Liebe zu Jesus hat Folgen. Nicht in der Weise unbedingt, dass ich dann sage, ja, ich liebe ja Jesus und jetzt singe ich schöne Lieder, die singe ich auch. Bitte versteht das nicht falsch. Oder jetzt habe ich ein tolles Gefühl, weil ich ja Jesus liebe und das reicht mir. Sondern die Liebe zu Jesus hat Auswirkungen in mein Leben, und zwar sehr konkret. Der wird mein Wort halten oder der wird meine Gebote halten. Wenn ich also eine Beziehung zu Jesus habe, dann folgt, dass ich eben sage, die Liebe treibt mich dazu, das zu tun, was Jesus will. Ist also jetzt nicht nur ein Gefühl. Bitte, ich habe vorhin deutlich gemacht, dass mir Gefühle auch wichtig sind. Keine Frage. Aber es ist zu wenig, wenn ich nur irgendwas fühle, sondern die Liebe zu Jesus treibt mich in die Nachfolge. Der wird mein Wort halten oder meine Gebote halten. Das ist ganz wichtig. Nachfolge Jesu. Ja, jetzt sagen, ich will jetzt Jesus nachfolgen, ich möchte so leben, wie es Jesus gefällt, ist keine Folge von einem Gesetz, weil da irgendwo in der Bibel das steht, mache ich das eben. Ich muss das tun, weil das da drin steht. Sondern ich tue es, ich folge Jesus nach, weil ich ihn liebe. Oder ich folge Jesus nach, weil die Gemeinde das erwartet. Hier, die Leute passen ja alle auf mich auf. Und weil die alle auf mich aufpassen, muss ich mich so konform halten, damit keiner sagt, ach, der ist ja nicht so richtig und so. Also, mache ich alles richtig? Nein, ich mache nicht alles richtig, damit die Leute alle zufrieden sind, sondern ich möchte Jesus nachfolgen, weil ich ihn liebe. Oder was wir auch vielleicht haben, dass wir sagen, naja gut, ich will Jesus nachfolgen, weil ich ja einfach ein anständiger Mensch sein will. Ich sehe das ein, Bergpredigt und so sind ein paar gute Sachen drin, also will ich danach so ein bisschen leben und so anständig sein und deshalb folge ich Jesus nach, so als Vorbild eben. Nein, ich folge Jesus nicht nach, weil ich ein bisschen anständig sein will, ein bisschen besser sein will als der Rest der Welt, sondern weil ich Jesus liebe. Die Liebe zu Jesus geht jeder Nachfolge voraus. Und das hat Paulus auch einmal wunderbar gesagt im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20. Dort sagt Paulus, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, also jetzt als Mensch hier auf dieser Erde, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Warum? Der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Der hat mich so geliebt. Ich liebe Jesus und jetzt lebe ich für ihn. Das ist der Hintergrund. Also Nachfolge speist sich aus der Liebe zu Jesus. Nicht, weil das einer will oder weil da irgendwo ein Gesetz ist und weil das ja alles so schwer ist und alles so traurig ist in der Gemeinde Jesu, weil man da so viel halten muss, sondern weil ich Jesus liebe. Jetzt kommt noch die Frage auf. Die Frage ist die, was bedeutet eigentlich Nachfolge? Also, wenn ich Jesus liebe, will ich ihm nachfolgen. Nachfolge bedeutet eben auch, Jesus hat ja das zusammengefasst, das Gebot, du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben. Das gehört ja zur Nachfolge Jesu dazu. Aber was ist Liebe? Das ist heute oft ein sehr diffuser Begriff. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir auf das achten, wie die Bibel es auslegt. Ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem Wort Liebe. Also wenn ich Jesus nachfolge, dann liebe ich Gott und dann liebe ich auch die Menschen. Liebe bedeutet aber auch eben, wie gehe ich mit den Menschen um? Wie gestalte ich mein Leben? Und Liebe hat auch was oder kann auch oder hat den Aspekt der Sexualität auch mit drin. Bedeutet das dann, dass ich dann so mit jedem Menschen, ich karikiere jetzt, übertreibe jetzt, aber dass eben egal ist, ob ich jetzt nur mit meiner Frau zusammenlebe oder mit einer anderen, die vielleicht auch ganz nett ist, oder Männer mit Männern oder ja, Hauptsache man liebt sich. Ja? Dieser etwas diffuse Liebesbegriff, den man heute so hat, ist das Nachfolge Jesu? Ist das, wenn Jesus sagt, lieb deinen Nächsten? Wie müssen wir diese Begriffe füllen? Wir müssen sie füllen, so wie sie Jesus verstanden hat. Und Jesus hat das Alte Testament sehr ernst genommen, wie es dort steht. Und er war jemand, der auch zum Beispiel Markus Evangelium Kapitel 7 eben deutlich macht, ich glaube Vers 21 auch in diesem Zusammenhang, da spricht er, um jetzt nur diesen Punkt mal rauszugreifen, weil er heute oft sehr diskutiert wird, da heißt es dann eben deutlich, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Unzucht und dann andere Neid, Arglist, alles Mögliche. Nur um bei diesem Punkt zu bleiben, nur dass wir es einfach mal registrieren. Unzucht, da steht das griechische Wort Porneia. Das heißt, damit kann man im Lexikon nachschauen, das heißt, jeder außereheliche Geschlechtsverkehr läuft unter dem Oberbegriff eben Unzucht. Und Jesus hat das so verstanden, wie das die Juden der damaligen Zeit verstanden haben. Und wir können das jetzt nicht anders verstehen und sagen, weil wir irgendwie diffus das irgendwie anders empfinden, wir lieben uns ja irgendwie, dann ist das richtig. Sondern Nachfolge Jesu bedeutet, wenn ich Jesus liebe, dann folge ich ihm so nach, wie er es verstanden hat, auch im Begriff der Liebe verstanden hat. Und ich kann jetzt nicht meine eigene Sache daraus machen. Ich möchte aber jetzt ganz bewusst noch erwähnen, damit wir nicht immer bei diesen Themen hängen bleiben, weil die ja immer wieder groß diskutiert werden, also diese Fragen der Unzucht und Sexualität und so weiter. Jesus spricht in dem Zusammenhang von Unzucht, aber eben auch von Arglist. Er spricht von Neid. Er spricht von ganz anderen Dingen, auch in Markus 7, dass wir also nicht immer nur meinen, das wäre dann alles, worum es sich dreht. Nicht? Wir in unseren frommen Kreisen sagen, ja, die da mit der Unzucht und was die alle heute machen und so. Aber plötzlich erwischt es mich vielleicht auch hier. Unzucht, Kapitel Markus 7, 21, Diebstahl, Mord, Ehebruch, wobei Jesus ja eine viel engere Sicht des Ehebruchs hatte, als wir das nur im Gebot vorfinden, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, habe ich nie gemacht. Ja, sagt Jesus, wenn du schon eine Frau anschaust, sie zu begehren, hast du schon mit ihr die Ehe gebrochen. Also die innere Haltung ist schon, je nachdem, was du da für eine hast, ist schon Ehebruch. Ja, ihr merkt, dann Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. alle diese bösen Dinge und so weiter. Also ihr merkt, wir dürfen jetzt nicht nur diesen sexuellen Bereich nehmen und sagen, da haben wir ja nichts mit zu tun, die anderen sind ja alle so schlimm, sondern mit Arglist, mit Neid, mit Bosheit, dass wir da sagen, Herr, hilf uns. Wenn ich dich wirklich lieb habe, dann werde ich nicht der Arglist nachgehen. Wenn ich dich wirklich lieb habe, dann werde ich nicht die Bosheit leben. Wenn ich dich wirklich lieb habe, dann soll der Neid keinen Platz in meinem Leben haben. Und so weiter. Ja. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Das heißt, die 10 Gebote sind nach wie vor wichtig. Und es geht darüber hinaus, ich habe es ja gerade in Markus 7 gelesen, wo Jesus vieles noch anführt, wo er sagt, Leute, passt auf, nehmen wir nicht nur immer das raus, was die anderen betrifft, sondern lasst uns auch Gottes Wort an uns da wirken. Also, halten wir fest, Jesus nachfolgen, der Ursprung der Jesus-Nachfolge ist die Liebe zu Jesus, nichts anderes. Und wenn ich Jesus nachfolge, bedeutet das, Nachfolge so zu füllen, wie sie Jesus gefüllt hat. Nicht, wie ich mir das so denke, wie es doch so sein könnte. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Wir merken also, die Liebe zu Jesus führt zur Nachfolge und über die Nachfolge komme ich zur Erfahrung. Nicht dadurch, dass ich ein paar Loblieder singe, komme ich zur eigentlichen Jesus-Erfahrung. Obwohl es gut ist, Loblieder zu singen. Bitte nichts gegen Loblieder. Es ist immer so schwierig, das so auszudrücken, dass keine Missverständnisse entstehen. Sondern es geht immer zuerst darum, Jesus wirklich lieb haben, nachfolgen und dann Jesus erfahren. Und da sehen wir jetzt in unserem Text, in diesen 3 Bibelversen, die wir hier vor uns haben, dass unterschiedliche Akzente gesetzt werden. Wie erfahre ich Jesus? Wir fangen einfach mal mit Vers 15 eben an. Oben der erste Vers. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten und ich will den Vater bitten und er wird euch einen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Also, Jesus sagt, ihr bekommt den Heiligen Geist. Ihr bleibt nicht alleine, wenn ich jetzt ans Kreuz gehe und zum Vater gehe dann. Sondern ihr bekommt den Heiligen Geist. Und genau das ist geschehen zu Pfingsten, wo der Geist Gottes ausgegossen wurde auf die Gemeinde Jesu. Heute darf jeder Christ, jeder, der Jesus sein Leben anvertraut hat, wissen, dass der Heilige Geist in ihm ist. Interessant ist hier in dem Zusammenhang, dass 2 Dinge zusammengefasst werden. Einmal der Tröster, so wird der Heilige Geist genannt. Man könnte auch übersetzen, der Beistand, der Anwalt, der Helfer. Der Heilige Geist ist also mein Helfer in dieser Welt, als Christ zu leben. Mein Beistand, aber auch mein Trost bei all dem, was immer wieder auf mich zukommt als Christ. Der Heilige Geist ist bei euch, sagt Jesus. Ich werde ihn senden und das ist geschehen, das ist erfüllt worden. Jetzt ist interessant, dass dieser Geist Gottes, der Tröster, das gefällt uns ja, dass Gott tröstet, ist interessant, dass er dann weiter beschrieben wird als der Geist der Wahrheit. Das ist eine interessante Sache. Der Geist der Wahrheit. Also er tröstet nicht so ein bisschen gefühlsmäßig, dass man sagt, ja, ist wieder alles gut bald und so, geht schon wieder und so, sondern der Geist Gottes tröstet mit der Wahrheit. Das ist interessant. Man kann dieses Wort Wahrheit aus dem Griechischen auch übersetzen mit Wirklichkeit, mit dem, was wirklich gilt, was Bestand hat. Das ist Wahrheit. Damit tröstet der Heilige Geist. Jetzt überlegen wir natürlich, Moment, Wahrheit, Geist der Wahrheit. Wenn der Geist mich tröstet als der Geist der Wahrheit. Was ist denn jetzt Wahrheit? Hat ja schon Pilatus gefragt. Was ist Wahrheit? Ja? 2 Dinge werden uns in der Bibel genannt. Einmal sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Also, Jesus tröstet mich, der Heilige Geist tröstet mich durch meine Beziehung mit Jesus. Er ist der Geist der Wahrheit, der Jesus betont. Er tröstet mich mit der Wahrheit, dass Jesus Christus gegenwärtig ist. Ich erfahre durch den Heiligen Geist die Gegenwart Jesu. Es gibt ja auch ein Vers im Römerbrief, Kapitel 8, dass uns der Heilige Geist die Gewissheit gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Römer 8. Katja, such den Vers jetzt mal raus. Vers 16 oder so. Ja, da wird uns gesagt, der Geist Gottes bestätigt uns, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu Jesus. Diese Erfahrung schenkt uns der Geist Gottes. Er ist der Geist der Wahrheit und Wahrheit ist Jesus Christus und noch ein zweiter Aspekt zur Wahrheit. Und zwar sagt Jesus in Johannes 17, Vers 17, sagte er, heilige sie in der Wahrheit, er spricht von seinen Jüngern, heilige die Jünger in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wir haben also hier ganz klare Aussagen von Jesus, wo er einmal sagt, ich bin die Wahrheit und dann sagt er, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das Wort des Vaters, das Wort, das wir hier haben, ist die Wahrheit. Das ist ganz interessant. Also der Heilige Geist tröstet uns durch Jesus Christus, dass ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu Jesus. Er bestätigt meine Beziehung zu Christus. Und er tröstet mich durch das Wort. Ich erfahre also Jesus durch den Heiligen Geist, indem er mir Jesus groß macht, mich bestärkt und auf der anderen Seite auch durch das Wort Gottes direkt oder durch das Wort Gottes. Ja. So erfahre ich Jesus. So erlebe ich Jesus durch das Wirken des Geistes, der Jesus bestärkt oder mir Jesus vor Augen malt und durch das Wort Gottes erfahre ich Jesus. Das habe ich euch ja schon mal erzählt, vor vielen Jahren ja selber erlebt. Ich bin letztlich durch das Lesen der Bibel zum Glauben gekommen. So war das. Da waren auch Menschen, die haben mir auch geholfen, dem Herrn sei Dank. Aber wesentlich war mir einfach das Wort Gottes, im Wort Gottes habe ich Jesus gefunden. Wir gehen einen Schritt weiter und kommen zur zweiten Ausführung, also zum zweiten Vers 21. Wie erlebe ich Jesus? Wir haben jetzt bei Punkt 1 jetzt hier den ersten Vers gesehen, in dem der Geist Gottes uns Jesus groß macht und sein Wort ja, groß macht und darin eben Jesus erfahren lässt. Jetzt Vers 21. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wird auch vom Vater geliebt werden und vom Sohn. Und dann heißt es hier, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ja, was heißt das denn schon wieder? Man kann dieses Wort auch übersetzen mit mitteilen. Also, wer Jesus liebt, der hält die Gebote Gottes und dem teilt sich Jesus mit. Nicht einfach so, sondern da ist jemand, der liebt Jesus, der folgt ihm nach und der, der ihm nachfolgt, der erfährt, dass Jesus sich ihm mitteilt. Offenbaren, mitteilen, deutlich machen, erscheinen, könnte man auch so übersetzen. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wie offenbart sich denn jetzt Jesus konkret? Wir merken, dass wir wieder auf der gleichen Spur letztlich sind. Er offenbart sich durch sein Wort und durch seinen Geist. Jesus offenbart sich uns durch sein Wort und durch seinen Geist. Jesus spricht ja in dem Zusammenhang vom Geist, den er sendet. Das ist ja der Hauptgesichtspunkt in diesem Zusammenhang. Und es ist in der Tat so. Und beide arbeiten zusammen, ist interessant. Der Geist Gottes und das Wort Gottes. Paulus formuliert das einmal so in der Waffenrüstung Gottes. Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 17. Ergreifet das Schwert des Geistes, Heiligen Geistes, welches ist das Wort Gottes? Ja? Also wie sollen wir uns verteidigen als Christen? Wie möchten wir das? Was hat uns der Heilige Geist geschenkt? Er hat uns das Wort Gottes geschenkt, mit dem wir uns wehren sollen oder auch angreifen sollen, je nachdem jetzt in recht verstandener Art und Weise. Ja? Wir merken auch hier wieder, hier geht es darum, wenn es um Offenbaren geht, geht es darum, dass ich Gott uns mitteilt durch seinen Geist, und dieser Geist Gottes gebraucht das Wort Gottes, um mir das mitzuteilen, was mir Jesus zu sagen hat. Ein interessantes Wort, ja, ich kürze jetzt ein wenig ab, steht noch am Schluss unseres Textes. Der macht das auch deutlich. Johannes 14, Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Tröster, der Heilige Geist, wird euch lehren und erinnern. Ja. Hier sind ganz entscheidende Worte im Blick auf die Entstehung des Neuen Testamentes. Er lehrte und die Jünger erinnerten sich, die Apostel damals erinnerten sich an das, was Jesus gesagt hatte und schrieben das Neue Testament. Das sagt hier Jesus voraus. Das, im Wort Gottes offenbart sich Jesus Christus. Verbunden mit dem Geist Gottes, immer zusammen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter jetzt zum dritten Bibelvers. Da heißt es ja, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Interessant auch vielleicht mal nebenbei, sonst sprach er vom Gebot, jetzt spricht er vom Wort. Ist also identisch, kann man austauschen, ja? Wort, Gebot. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen, heißt es jetzt. Vorhin war es offenbaren, jetzt heißt es Wohnung machen. Ja, Wohnung machen bedeutet hier in dem Zusammenhang beständig wohnen. Also Jesus wird beständig bei mir wohnen. Und das geschieht eben auch durch den Heiligen Geist. Paulus sagt einmal, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in uns, Jesus wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Jetzt können wir aber auch noch eine andere Bibelstelle nehmen, nämlich Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Jetzt sagen wir, ja, wer ist denn jetzt bei mir, der Heilige Geist oder Jesus? Brauchen wir nicht auseinanderklamüsern. Die gehören zusammen. Auf jeden Fall wissen wir aus der Bibel, Gott ist und Jesus ist in mir gegenwärtig durch seinen Geist. Ich fasse jetzt noch einmal zusammen. Wie kann ich Jesus erleben? Es geht nicht darum, dass ich schöne Lieder singe und dann gut gefüllt bin, so ermutigt bin durch Lieder und dass ich vielleicht bei einer Konferenz bin und da passieren tolle Dinge und ich bin ganz angerührt. Ja, das kann ich auch, das ist nicht das Problem, aber das ist noch nicht das, was Jesus meint. Jesus meint es tiefer. Wie erfahre ich Jesus? Ich erfahre Jesus, indem ich ihn liebe, und aus dieser Liebe heraus ihm nachfolge, so wie er Nachfolge versteht, nicht was wir daraus machen. Und wenn wir ihm nachfolgen, wird er sich uns offenbaren, durch seinen Geist wieder Wohnung nehmen, werden wir ihn erfahren, wie auch immer. Und das ist eine wunderbare Sache. Also halten wir fest, Zusammenfassung, Jesus erleben, Vers 15, in der Christusgemeinschaft und in der Wortgemeinschaft Jesus erleben. Und da fiel mir auf, Christus und sein Wort gehören immer zusammen. Wir dürfen die nie trennen. Es gibt eine Diskussion, ich glaube an Jesus, aber nicht an die Bibel. Geht nicht. Lasst euch auf sowas nicht ein. Denn wenn wir Jesus Christus wirklich kennenlernen wollen, dann müssen wir in die Bibel schauen. Sonst zerfließt uns alles unter den Fingern letztlich. Und hier wird es deutlich, Christus und sein Wort gehören immer zusammen. Er ist die Wahrheit und das Wort ist die Wahrheit. Die gehören immer zusammen. Dann Vers 21, Jesus erfahren, indem ich Jesus durch seinen Heiligen Geist und durch sein Wort offenbart. Jesus offenbart sich durch seinen Geist und durch sein Wort. Und plötzlich stellen wir fest, hier sind jetzt zwei andere zusammengefasst, die immer zusammengehören. Der Heilige Geist und das Wort Gottes. Wir können nicht sagen, der Geist Gottes hat mir gesagt, aber steht nicht in der Bibel drin und widerspricht der Bibel sogar. Sondern Heiliger Geist und Wort Gottes gehören immer zusammen. Der dritte Aspekt, Vers 23, in dem Jesus, also Jesus erfahren, erleben, in dem Jesus durch den Heiligen Geist in mir beständig wohnt, durch den Heiligen Geist beständig wohnt. Jesus Christus und der Heilige Geist gehören immer zusammen. Merkt ihr plötzlich, wir haben hier drei Doppel zusammen, die immer zusammengehören, die wir nie trennen dürfen, sonst kommen wir durcheinander. Jesus Christus und sein Wort gehört zusammen, Heiliger Geist und das Wort Gottes gehört zusammen und Jesus Christus und der Heilige Geist gehören zusammen. Ja, ich darf Jesus erfahren. Machen wir keine Abkürzung. Nein, wir könnten ihn so mal kurz erfahren, indem wir mal vielleicht so uns ein bisschen gefühlsmäßig so ein bisschen aufpushen und so. Und das wäre dann schon. Aber wenn ich diesen Weg gehe, Jesus wirklich von Herzen liebe, ihm nachfolge, bei aller Schwachheit, die uns immer wieder umgibt und wo wir immer wieder auch Buße tun müssen, keine Frage, aber grundsätzlich ihm nachfolge, dann werde ich ihn erfahren. Das ist die Erfahrung, sagt Jesus. Dann werdet ihr mich erfahren. Und dann gehören die wunderbaren Lobpreislieder dazu. Dann gehört all das dazu, dass wir sagen, wir wollen es wirklich schön machen in der Gemeinde. Dass die Leute sich wohlfühlen. Wir wollen eine Wohlfühlgemeinde sein. Aber nicht an diesem biblischen Weg vorbei. Ich freue mich so, dass ich einfach wissen darf, ich darf Jesus erleben, erfahren und dass uns Jesus das hier so vor Augen stellt. Ich wünsche euch und mir auch, dass wir in der Weise Jesus immer wieder neu erfahren. Amen. Ich bete noch mit uns. Wir stehen dazu auf, wenn es möglich ist. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns klare Sache gibst, dass wir verstehen, wie es richtig läuft. Herr, hilf du uns, dass wir fragen, ob wir dich wirklich lieb haben. Und dass aus dieser Liebe heraus wirklich dann auch unser Leben gestaltet wird, die Nachfolge kommt. Und dass aus der Nachfolge heraus wir dann wirklich Erfahrungen mit dir machen dürfen. Herr, dass wir keine Abkürzungen wählen. Aber dass wir dann dich erfahren dürfen und dann auch wirklich von ganzem Herzen mit großer Freude Loblieder singen dürfen, es schön machen dürfen, die Leute freundlich begrüßen, den Gefühlen auch den Raum geben, die sie auch brauchen. Das gehört alles dazu, Herr. Herr, wir danken dir dafür. Herr, hilf uns dazu. Amen.